den Sternen in die Karten geschaut. Heute das Sternzeichen des Zwillings. Und die Gesprächsleitung hat Wolfgang Knauer.
Die Sterne oben lenken unseren Sinn. So heißt es, liebe Hörer, in Shakespeares Drama König Lear. Und so auch sieht es offenbar die Mehrheit der Bundesbürger, die regelmäßig in die Horoskopspalten ihrer Zeitung blickt, um zu erfahren, was denn wohl der Tag oder was der Monat oder das Jahr so alles bringen wird. Denn, so sagt man, die Sterne lügen nicht. Und diejenigen, die ihre Zeichen zu deuten wissen, beziehungsweise behaupten, dies zu können, die werden von Millionen von Menschen immer wieder neu konsultiert, vorwiegend wohl in der Hoffnung, dass möglichst Angenehmes vorausgesagt wird, zumindest aber, dass das Allerärgste nach Möglichkeit unterbleibt. Auch wenn Heinrich Heine gedichtet hat, sie sprechen eine Sprache, die Sterne nämlich, die ist so reich, so schön, doch keiner der Philologen kann die Sprache verstehen. Aber Astrologen sind ja auch keine Philologen. Und sie, so haben wir es in dieser Sendereihe oft genug gehört, sie, die Astrologen, können den Sternen in die Karten sehen. Und wir Horoskopgläubigen oder auch Nicht-Horoskopgläubigen, wir dürfen da allenfalls ein bisschen kiebitzen. Damit was bei einer Sendung über Astrologie und Horoskope ja leicht passieren kann, damit niemand auf die Idee kommt, hier solle nun 2 Stunden lang Spökenkickerei betrieben werden, will ich gleich vorweg sagen, glauben muss hier niemand. Vielmehr ist der durchaus kritische bis skeptische Zuhörer gefragt, so wie wir ja auch in der Gästeliste immer wieder solche Zeitgenossen haben, die dem astrologischen Gewerbe mit gewisser Zurückhaltung gegenüberstehen, ja vielleicht sogar mit Argwohn oder unverhohlener Abneigung. Wie das unsere Gäste heute Abend halten, werden wir nachher noch erleben. Die Gäste sind Hermann Prey, weltweit bekannter und gefeierter Bariton, Werner Schönecke, Generalbevollmächtigter der Holzbrink Verlagsgruppe, eines der deutschen Mediengiganten mit über 5000 Beschäftigten und über 1 Milliarde Umsatz, und Peter Niehenke, Diplompsychologe und erster Vorsitzender des Deutschen Astrologenverbandes und in dieser Eigenschaft heute Abend in erster Linie bei uns. Und zu Gast sind natürlich, jahreszeitlich bedingt, sämtliche Zwillinge der Nation, zumindest im Geiste sind sie alle bei uns, denn zu tun haben wir es heute Abend mit dem Sternzeichen Zwillinge, zutreffend für alle zwischen dem 22. Mai und 21. Juni Geborenen. Und damit wir auch wissen, was das für Menschen sind, haben wir mal ein Charakterbild des typischen Zwillings zusammengeschrieben.
Die Wesensmerkmale des Zwillings sind Unruhe, Nervosität, Schnelligkeit und Empfindlichkeit. Er zeigt Interesse für alles, was um ihn herum passiert und steht ständig vor 2 Möglichkeiten, vor 2 Erfahrungen oder Lebensmöglichkeiten, die so lange für ihn tragbar sind, wie er sich nicht für eine von ihnen entscheiden muss. Der Zwilling verfügt über eine fast unbegrenzte Vorstellungsgabe, neigt bisweilen jedoch zur Zersplitterung. Alles Hemmende, Verzögernde ist ihm unerwünscht. Er ist ständig beschäftigt, wohlwollend und aufrichtig, zur gleichen Zeit ruhelos, veränderlich bis hin zur Unverlässlichkeit und voreilig. Dabei jedoch klug, gewitzt und einfallsreich, aber auch neugierig, misstrauisch und bisweilen unkonzentriert. Diese zum Teil widersprüchlichen Eigenschaften entsprechen dem Doppelwesen des Zwillings. Manchmal leidet der Zwilling unter seiner Ungeduld, der Unbeständigkeit und darunter, dass er trotz größter Anstrengung oft nur sehr schwer etwas wirklich bis zum Ende bringen kann, da ihm seine unterschiedlichen Begabungen dabei im Weg stehen. Trockene Spezialgelehrte werden kaum unter diesem Sternzeichen geboren, wohl aber wendige Redner, denen ein unbekümmert und leicht gewonnenes Wissen die Möglichkeit gibt, Dinge blitzschnell zu erfassen und ebenso schnell wiederzugeben. Der Zwilling hat in der Regel einen erfindungsreichen Verstand, mit dem er selbst flüchtigste Feinheiten erfasst und ist ein Meister in der Diskussion. Er sucht die Geselligkeit und fühlt sich dort wohl, wo Gedanken ausgetauscht werden oder aber etwas besprochen oder vermittelt wird. Er ist beliebt und liebenswürdig, ohne dabei allzu standhaft sein zu wollen.
So, liebe Hörer, nun kennen Sie sie, die Zwillinge. Vielleicht sind Sie selber Zwilling, dann haben Sie sich möglicherweise wiedererkannt, vielleicht zum Teil, vielleicht aber auch wollen Sie heftig widersprechen. Ein Zwilling ist hier bei uns in der Gästerunde, nämlich Werner Schönecke, wie gesagt, der Generalbevollmächtigte der Holzbrink Verlagsgruppe. Herr Schönecke, haben Sie sich denn getroffen gefühlt eben?
Ich finde das gar nicht so schlecht, was Sie eben gesagt wurde. Nun gut, man neigt natürlich dazu, erstmal das Gute für sich herauszulesen. So ist das auch immer, wenn ich ein Horoskop einmal lese. Ich lese eigentlich nur die positiven Seiten der Woche. Alles andere vergesse ich sehr schnell wieder. Und wenn es denn so war, wie es in dem Horoskop stand, dann sagt ihr, ja, irgendwas wird doch richtig daran sein. Und so sehe ich es auch bei dem Charakterbild, was dir eben vorgelesen wurde.
Also wohlwollend, klug, einfallsreich, das sind ja alles ganz ordentliche Charaktereigenschaften, über die verfügen Sie auch.
Ich bin damit einverstanden.
Ja. Sind Sie denn bisweilen auch mal unkonzentriert?
Natürlich ist man das. Das ist ja auch in der Nervosität, die man mir testiert oder die man dem Zwilling testiert. Darin liegt das, dass man einmal unkonzentriert ist.
Aber Sie sind insgesamt ganz zufrieden mit sich?
Ja.
Gibt es denn nun Fälle, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ab und zu auch mal in ein Horoskop hineinblicken und dass Sie da dann vorzugsweise das Positive oder Angenehme herauslesen. Gibt es denn auch Fälle, in denen Sie ganz bewusst, weil Sie vielleicht eine ganz wichtige geschäftliche Transaktion vorhaben oder wichtige Verhandlungen Ihnen bevorstehen, dass Sie ganz bewusst die Horoskopseite aufschlagen und mal nachsehen, soll ich heute mit dem Partner X verhandeln oder soll ich vielleicht lieber im Bett bleiben?
Offen gestanden, nein, solche Fälle gibt es nicht. Also wenn ich das Horoskop schon einmal lese, Herr Nielke, mach mir verzeihen, so ist das beim Friseur im Flugzeug oder beim Zahnarzt im Wartezimmer.
Wenn Sie schon direkt angesprochen werden, Herr Nielke, ist denn das so? Schreiben Sie auch Horoskope für Zeitungen, die man dann beim Friseur lesen kann?
Nein, das tue ich nicht. Ich habe Angebote entsprechender Art schon bekommen und es ist finanziell durchaus attraktiv, das zu tun. Aber ich habe es bisher abgelehnt, weil ich es mit der Arbeit, die ich Astrologie verstehe, nicht vereinbaren kann.
Können Sie denn mit Ihrer eigenen Arbeit und mit Ihrer Ansicht von Astrologie das vereinbaren, jedenfalls so ungefähr, was vorhin über den Zwilling und dessen typische Charaktereigenschaften gesagt worden ist?
In der Form, wie es dort gesagt worden ist, auch nicht, weil es zu undifferenziert ist. Vielleicht mache ich das am besten an einem Beispiel klar, damit deutlich wird, wieso ich das undifferenziert finde. Wenn Sie etwa zu einem Arzt gehen und der Arzt misst Ihnen den Blutdruck und Sie würden jetzt, und der Arzt würde nun aufgrund dieses Blutdrucks eine vollständige Diagnose Ihres Gesundheitszustandes geben, dann würden Sie sagen, der Arzt ist ein Scharlatan. Ebenso ist es charlatanesk, wenn man nun als Astrologe versucht, nur aufgrund des Sonnenstandes, und das ist das, was man aufgrund des Datums der Geburt nur wissen kann, nur aufgrund des Sonnenstandes eine so ausführliche Beschreibung einer Persönlichkeit zu geben. Der Sonnenstand ist ein Merkmal unter vielen im Horoskop, ein gewichtiges, wie auch der Blutdruck ein gewichtiges Merkmal ist, aber er ist eben nur eines Und eine so weitgehende Aussage lässt sich daraus nicht ableiten.
Nun will ich doch nochmal etwas genauer oder präziser oder auch direkter nachfragen. Ist denn das, was in den Zeitungen da als Horoskop steht, alles kalter Kaffee?
Ja, so kann man das sagen, ja. Also vielleicht sollte ich als Astrologe nicht gerade sagen, kalter Kaffee. Es ist aber zumindest eine grobe Simplifizierung. Und wir vom Deutschen Astrologenverband achten sehr darauf, dass wir uns gegen diese sogenannte, von uns sogenannte Vulgärastrologie absetzen. Weil sie eben der Sache schadet.
Hermann Preis, Sie sind vor wenigen Tagen einem Astrologen, und ich will jetzt nicht entscheiden, ob Vulgärastrologe oder charlataneska Astrologe oder was immer, jedenfalls einem angeblich hochberühmten und hochbedeutsamen amerikanischen Astrologen, nämlich Carol Reiter, begegnet, der Ihnen, so stand es in einer Zeitung zu lesen, auch ein Horoskop gestellt haben soll. Kennen Sie das Horoskop mittlerweile schon?
Nein,
noch nicht.
Habe ich noch nicht.
Sie lassen sich da überraschen. Was halten Sie denn überhaupt von Horoskopen?
Ja, ich bin so ungefähr wie mein Freund Werner Schönicke. Ich lese das auch manchmal und auch nur beim Friseur oder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten im Flugzeug. Und denke, wenn es dann gut ist, ach, das ist ganz schön, und wenn es schlecht ist, dann überlese ich es. Also viel von halten, glaube ich, tue ich nicht.
Nun sagt man ja Künstlern nach, dass sie besonders zum Aberglauben neigten, dass sie jedenfalls die guten Vorzeichen, die Omen und so weiter, dass sie die also durchaus beachten. Das fängt dann an beim auf die Schulter oder über die Schulter spucken vor der wichtigen Premiere und endet, ich weiß nicht, bei allen möglichen anderen Sachen doch. Neigen Sie zum Aberglauben?
Eigentlich auch nicht. Nein, ich würde sagen, nein.
Also mit beiden Füßen ganz fest auf der Erde?
Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn das hier in, was hier vorhin Herr Niehenke gesagt hat, wenn ich mal das wirklich von einem Wissenschaftler, sagen wir mal, von jemandem, der sich damit sehr befasst und dem ich vielleicht auch menschlich vertraue, der mir menschlich sehr sympathisch ist, wenn der mir mal sowas zusammenstellen würde oder mich beraten würde, dass mich das schon beeinflussen könnte, aber dieser Mensch ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen.
Wobei man es ja auch dann immer noch glauben muss. Nicht? Man muss ja doch eigentlich dann davon überzeugt sein, dass durch Blick nach oben in das weite große Sternenrund, also irgendetwas jedenfalls ablesbar werden könnte. Das müsste man doch eigentlich doch glauben, nicht? Auch wenn einem der Mensch noch so sympathisch ist.
Das fällt mir allerdings schwer.
Ich habe auch, also aufgrund Ihrer Biografie, eher den Eindruck, dass Sie mehr zum Realismus neigen. Mhm. Zum Beispiel sollen Sie...
Obwohl ja wir Künstler vielleicht doch Atmosphären erzeugen, die so zwischen Himmel und Erde sind. Wenn wir im Konzert oder auf der Opernbühne, dann schwingt ja etwas mit, was sich aus dieser Musik und aus dem Augenblick ergibt. Also es ist eine gewisse Stimmung, eine gewisse Grundstimmung im Saal, die schon irgendwie was mit dem zu tun hat, was wir nicht erfassen können, was wir nicht begreifen können, warum das nun gerade in diesem Augenblick so ist. Und das geht, glaube ich, schon dann so in die Richtung, dass man dann vielleicht doch an höhere Mächte glauben könnte, die dann diese Stimmung mit herbeizaubern.
Also zumindest, wenn Sie zum Friseur gehen und das Horoskop da mal finden, dann könnte es sein, dass auch da so ein Rest oder ein kleines Rudiment von Glauben an höhere Gewalten oder Mächte plötzlich in Ihnen wach wird und Sie sagen, naja, das Horoskop, es klingt ja nicht nur ganz gut, vielleicht ist auch was dran. Also das kann passieren, das würden Sie nicht ganz ausschließen.
Ja, aber das ist schon mehr so, dass ich mich nicht damit belasten möchte.
Ja. Also jetzt frage ich auch Sie mal ganz direkt, ist es denn nur kalter Kaffee oder ist was dran? Nach Ihrer persönlichen Meinung.
Ich sagte ja schon, wenn es die Person gäbe, an die ich menschlich glaube, die mir sehr sympathisch ist, und wenn der mir sagt, du, ich habe das jetzt 10 Jahre lang studiert und ich kann dir da Auskünfte geben, die dir sonst keiner geben kann, dem würde ich vielleicht glauben, aber der Mensch ist mir noch nicht begegnet. Sonst glaube ich, was ich sonst in den Zeitungen lese, ist kalter Kaffee. Für mich.
Herr Schönicke, Sie haben das weitgehend eigentlich auch von sich gewiesen, an die Horoskope zu glauben. Aber ich frage auch nochmal nach dem ganz kleinen Rest von Plausibilität, die Ihnen da vielleicht noch vorhanden zu sein scheinen?
Also eine Plausibilität scheint mir nicht da zu sein. Ich habe einmal als Volontär in einer illustrierten Redaktion gearbeitet. Illustriert gibt es heute nicht mehr, deswegen kann man ruhig darüber sprechen. Dann hieß es, willst du das Horoskop für nächste Woche schreiben? Oder man rief die Telefonzentrale an und sagt, hast du heute noch etwas, was du reinhaben möchtest in das Horoskop? Ja. Und so entstand das Horoskop. Ich fand den Namen Vulgär Astrologe, den fand ich sehr gut, den sie eben brauchten dabei.
Gut, ich würde vorschlagen, dass wir nach dieser ersten Runde, wo wir so das Grundsätzliche ein bisschen besprochen haben, jetzt mal Hermann Prey nicht zu Wort, sondern zu Gesang kommen lassen. Und zwar mit der ganz berühmten Arie aus dem Barbier von Sevilla, ich bin das Faktotum der schönen Welt. Im Prinzip, liebe Hörer, schauen wir heute Abend den Sternen in die Karten, aber eben die letzten 4¾ Minuten haben wir dann doch mal in die schöne Welt der Oper hineingehört und Hermann Prey hat sich besonders aufmerksam zugehört und kam ein bisschen ins Sinnieren, wann denn wohl diese Aufnahme eben entstanden sein könnte. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, Herr Prey, es muss so
57, 58.
Es ist also schon einige Jahre her.
Ja.
Die Frage ist aufgetaucht, ob Sie heute noch damit einverstanden sind, was Sie damals gesungen haben.
Ach, naja, jede Zeit hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich mache das heute nicht viel anders, vielleicht ein bisschen langsamer. Hm. Und inzwischen singe ich das ja nun hauptsächlich in Italienisch, diese Rolle. Damals war sie noch in Deutsch. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, dass man das damals mit mir schon aufgenommen hat, zeigt, dass ich damals irgendwie schon der Rolle gewachsen war.
Hingegen hat Herr Niehenke eingeworfen, als es um die Frage ging, was ist denn nun die schönste Kunst? Nicht etwa
Barbier,
sondern die Astrologie. Ne?
Ja.
Ja. Und damit sind wir genau bei Ihnen, Herr Niehenke, denn nun sind Sie an der Reihe, zusammen mit unserem Gastzwilling Werner Schönecke. Sie sollen ihm ein Horoskop stellen und erläutern Sie doch vielleicht zu Beginn erst einmal, um welche Art von Horoskop handelt es sich denn? Und Sie haben gesagt, also nicht so wie in der Zeitung, kurzes Unglück über einen langen Weg und morgen früh angenehme Begegnung im Flugzeug mit langbeiniger Blondine, sondern Sie sagen etwas ganz anderes.
Ja, ich möchte zunächst einmal um Verständnis bitten für die schwierige Position, in der ich jetzt bin. Ich komme mir nämlich ein bisschen vor wie ein Aktfotograf, der seine Kunst darstellen soll, aber auf dem Bild sollen keine nackten Stellen zu sehen sein.
Sie können das Bild getrost vergessen, wir machen ja Hörfunk, also ist ganz unproblematisch.
Ja, aber ich soll ja etwas sagen und es ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, in dieser Situation als Psychotherapeut bin ich gewöhnt, den Menschen sozusagen auf den Leib zu rücken. Und, jetzt in dieser Situation etwas zu sagen über das Horoskop, das einerseits als Therapeut vertretbar ist, andererseits aber auch den Intimbereich des Betreffenden respektiert und nicht zu stark verletzt, das ist natürlich schwierig und das ist meine Schwierigkeit jetzt in dieser Situation. Aber ganz allgemein zunächst einmal, was sage ich? Ich interpretiere jetzt einen Teilaspekt des sogenannten Radix-Horoskopes. Das Radix-Horoskop, Radix-Wurzel, ist einfach das Horoskop, das auf den Moment der Geburt berechnet ist. Es zeigt die grafische Konstellation der Gestirne unseres Sonnensystems für den Moment der Geburt, etwa jetzt von dem Herrn Schönecke, aus der Sicht von Düsseldorf, wo sie geboren sind, quasi die Himmelskarte, wie man sie hätte sehen können, wenn man in dem Moment zum Himmel geguckt hätte, als Herr Schönecke geboren wurde. Und das interpretiere ich. Das ist einfach die Verteilung der Gestirne. Die Gestirne selbst reden nicht. Die Gestirne sind für den Astrologen Anzeiger, Symbole. Und diese Symbole werden vom Astrologen übersetzt. Zunächst einmal werden sie übersetzt in, könnte man sagen, vielleicht sowas wie psychologische Konstrukte, psychologische Eigenheiten. Und die müssen dann weiter übersetzt werden in konkretes Verhalten, damit es für denjenigen, für den es gedeutet wird, verständlich wird, um was es geht.
Herr Schönecke, Sie machen einen außerordentlich gespannten Eindruck. Sie sind auf alles gefasst und vorbereitet und lassen müssen auf sich wirken, was jetzt kommt.
Völlig richtig. Ja. Ich überlege natürlich, woher weiß jetzt Herr Niehenke zu der Geburtsstunde, eben am 21. Juni, wie in dem Jahr die Sterne gestanden haben. Gibt es da einen Atlas, wo man das nachschlagen kann?
Es gibt sogenannte Ephemeriden-Gestirnstandstabellen, aus denen kann man das
ablesen. Gut, also Sie haben jetzt sozusagen nachträglich nochmal reingeschaut, wie es damals war. Und was lesen Sie nun darin?
Ja, es ist natürlich so, wenn ich jetzt dem Herrn Schönecke
sagen, Sie ruhig ehrlich, ja.
Wenn ich dem Herrn Schönecke sagen würde, dass er eine kaufmännische Begabung hat, dann wäre das ziemlich banal. Genauso, wenn ich dem Herrn Prey künstlerische Begabung attestieren würde.
Ja, das hätte ich zur Not auch rauslesen können.
Das wäre natürlich lächerlich. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es vielleicht gerade umgekehrt. Und legt den Akzent auf etwas, was man vielleicht nicht so unbedingt erwarten würde. Und da habe ich mir bei Ihrem Horoskop überlegt, dass es eher das Horoskop eines Künstlers scheint, als das eines Managers. Sie sind also kein ausgeprägter Zwilling. Der Zwilling geht bis zu dem 21. Juni. Und bei Ihnen stehen nun die meisten Planeten nicht im Zwilling, sondern im Krebs. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im Krebs von den 10 Planeten, die wir haben. Sie sind also viel stärker krebsbetont als zwillingsbetont. Auch von daher gesehen also eigentlich keine Bestätigung dessen, was in diesem Schreiben eigentlich zu finden wäre. Sie sind also, wenn ich so sage, Sie sind eher Künstler, dann meine ich damit, dass Sie auch in dem, wie soll man sagen, in ihrer Eigenwilligkeit, in dem nicht im Strom schwimmen wollen, dem Künstler näher stehen als etwa dem Manager. Sie sind jemand, der, so würde ich sagen, eher ungewöhnliche Einfälle hat, dem es wichtig ist, ungewöhnliche Einfälle zu produzieren, bis hin vielleicht zum Exzentrischen, der, was also eher in das Bild eines Künstlers passen würde als in das eines Managers. Nun steht Ihr Horoskop unter einer starken Spannung. Eine Spannung, würde ich mal sagen, zwischen bewahrenden Elementen und reformerischen Elementen, sage ich mal so. Das bewahrende, das konservierende Element, das konservative Element, drückt sich vielleicht am besten aus in so etwas wie Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein, sicher auch ein wenig Strenge, starke Leistungsorientiertheit. Auf der anderen Seite steht so etwas, würde ich mal sagen, wie der Rebell, der jemand, der eigensinnig auf das Neue gestimmt ist, der eigensinnig Reformen im Sinn hat. Diese Spannung, würde ich sagen, ist etwas sehr Charakteristisches für Ihr Horoskop, das meiner Meinung nach auch nicht so ohne weiteres, wie soll man sagen, integrierbar ist. Ich glaube, dass Sie die bewahrende Seite unkomplizierter haben in ihrer Jugend, in ihrer Entwicklung übernehmen können, dass sie zu dieser bewahrenden Seite ein unkomplizierteres Verhältnis haben als zu dieser rebellischen, reformerischen, vielleicht auch radikal umstürzlerischen Seite. Das Bewahrende ist ja auch, wie zumindest ihr Beruf von außen erscheinen lässt, das zentralere Moment. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn also so eine schicksalsmäßige Aufteilung aufgetreten ist, könnte ich mir vorstellen, dass das Rebellische oder das andere, das Umstürzlerische, Ihnen vielleicht stärker in Form von schicksalhaften Ereignissen begegnet und Sie nicht sogleich merken, es könnte so sein, dass das ein Teil Ihrer Seele ist. Ja? Also es könnte sein, dass das so eine Aufspaltung gibt zwischen ich bin das und das Schicksal begegnet mir, im Schicksal begegnet mir aber immer wieder jenes. Und da kann ich dann nur sagen, was Novalis auch gesagt hat, der Dichter Novalis sagte, Schicksal und Seele sind zwei Namen für dasselbe Prinzip. Und in diesem Sinne würde ich sagen, zwei Aspekte der Persönlichkeit, von denen ich vermute, dass der eine stärker gelebt wird, der bewahrende, eher konservative Teil, und der andere stärker konflikthaft erlebt wird, eventuell durch Auseinandersetzungen, vielleicht sogar auch mit Kindern, bewusst gemacht werden.
Herr Niehenke, wenn Sie erlauben, würde ich an dieser Stelle ganz gerne Sie mal unterbrechen, um Herrn Schönecke zu fragen, ob er denn nun bis hierher eigentlich eher zustimmt zu seinem Charakterbild, wie es aus der Sicht der Sterne von damals entworfen ist, oder das eher ablehnt.
Herr Knauer, Sie werden gesehen haben, ich habe sehr nachdenklich zugehört. Ich würde das zunächst einmal so formulieren mit einem Wort, außerordentlich interessant. Und ich kann auch nicht widersprechen, was er gesagt hat. Soweit, glaube ich, im Moment mein Urteil.
Also Sie fühlen sich da ganz gut wiedergegeben in Ihrer inneren, in Ihrem Seelenleben, das Sie ja vermutlich nicht ständig nach draußen hin tragen, sondern Herr Niehenke jedenfalls ist Ihnen, glaube ich, vorher nie persönlich begegnet. Nicht? Sie Nein. haben sich hier vor einer halben Stunde zum ersten Mal gesehen.
So ist es.
Also es kann doch nicht sein, dass er da Geheiminformationen gehabt hätte, sondern er hat es nun aus den Sternen herausgelesen.
Also ich muss Herrn Niehenke sagen, zu dem, was ich jetzt gehört habe, beginne ich meine Einstellung zur Astrologie etwas zu ändern.
Es würde mich nur noch interessieren, fühlen Sie sich nun mehr als revolutionärer Konservativer oder mehr als konservativer Revolutionär?
Ich würde Ersteres schon so sehen.
Gut. Also eine Frage jetzt noch. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das hier in den Rahmen dieses Gespräches passt. Und ob das zu weit wäre. Ich möchte mal gerne wissen, woher nehmen Sie denn diese Weisheiten? Wie kommen Sie denn da drauf?
Ich hätte beinahe gesagt, da hat er drauf studiert. Aber das
ja, ich meine, aber wie kann man das studieren? Wie kann man jetzt sagen, also jetzt ziehe ich die Linie von dem Stern zu dem Stern und das ergibt dann dieses Dreieck. Und dieses Dreieck bedeutet jetzt was?
Vielleicht kann man das an, also die Zeit ist kurz, aber vielleicht kann man ein Beispiel bringen.
Ja, wenn Sie es mir erklären, dann werden es auch die Hörer verstehen.
Vielleicht eine ergänzende Frage, wie wird man Astrologe?
Das können wir in der zweiten.
Auf das Berufsbild werden wir nachher noch kommen. Ja, denn Herr Niehenke ist neben allem anderen auch noch der erste Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes und ist über Prüfungsordnung und so weiter bestens informiert. Werden wir nachher von ihm
hören. Sie interessiert uns beide.
Aber woher nimmt man diese... Blick, wie geht das? Ich meine, wenn ich ein Notenblatt lese, dann weiß ich, da, die Note, die spielt man so und so, da steht laut oder leise oder hoch oder tief, okay. Aber wie, wenn ich jetzt in den Himmel schaue und...
Ja, ist das vielleicht ein ganz guter Vergleich sogar, Herr Niehenke, mit den Noten?
Also es ist kein so guter Vergleich. Also an einem Beispiel wird es deutlich. Ich sagte ja, wir nehmen, wie Sie hier sehen, die Hörer können es leider nicht sehen, das ist die Grafik der Stellung der Gestirne im Moment ihrer Geburt. Das ist eine Verteilung, wie die sich räumlich am Himmel verteilen. Und nun repräsentiert jeder dieser Planeten, die wir im Sonnensystem haben, repräsentiert für den Astrologen einen seelischen Grundsachverhalt, ein Motiv, einen Antrieb, eine Grundkraft.
Beispiel, woher kommen die? Wer hat das mal niedergeschrieben?
Das ist eine schwierige Frage. Wollen wir nur mal versuchen zu verstehen, wie die Deutung vor sich geht. Beispiel Mars repräsentiert das, was in jedem Lebewesen und auch im Menschen vorhanden sein muss, das Moment, sich durchsetzen zu wollen, also im Überlebenskampf sich zu behaupten. Das ist zwar kein physikalischer, kein biochemischer Aspekt, sondern das ist ein prinzipieller, sagen wir mal so, ein sinnhafter Aspekt des Lebens. Und der wird verkörpert durch Mars.
Ja, wer hat das aber aufgestellt, Mars, diese These oder diese...
Ich möchte das kurz noch zu Ende führen.
Ein Stürmer und Ränger.
Dieser Mars kann nun...
Ich lebe in Spannung, was kommt jetzt weiter bei mir, lieber Herr.
Dieser Mars kann nun verschieden gefärbt sein. Nehmen wir das Beispiel, er stünde im Widder, dann wäre so etwas wie Ihr Verhalten jetzt typisch. Ja. Das wäre dann die Art und Weise, wie ich mich durchsetze, ist dann sehr, wie soll man sagen, impulsiv, sehr intensiv, aber mit raschem Abfall der Intensität. Im Gegensatz, wenn dieser Mars jetzt getönt wäre durch das Zeichen Steinbock, dann wäre das eher so jemand, der langsam in Gang kommt, aber bei dem dann die Energie auf lange Sicht sozusagen konstant bleibt.
Aber Herr Niehenke, Sie müssen uns natürlich noch verraten, woher diese Weisheit nun kommt, dass der Mars in dieser bestimmten Stellung oder Färbung das und das bedeutet.
Ja, ich wollte das trennen. Erst einmal wollte ich zu Ende erklären. Ja. Und dann will ich jetzt sagen, woher
das
kommt.
Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Wir
wollen es jetzt wissen.
Darüber kann man sozusagen bündig nichts aussagen, genauso wenig, wie man bündig etwas darüber aussagen kann, wie die Sprache entstanden ist, wo sie entstanden ist und wer das, also diese Kategorien sind tradiert und die älteste, so alt wie unsere Geschichtsschreibung ist, so alt sind auch diese astrologischen Überlieferungen.
Und die sind immer gleich geblieben oder hat es
die haben sich verändert, eine Umorientierung gegeben? Die haben sich verändert, aber es gibt bestimmte Dinge, also gerade was diese Symbolik des Mars angeht. Mars ist der antike Kriegsgott und diese Symbolik ist in dieser Form uralt. Ja, also wenn man, vielleicht kann man noch einen Satz dazu sagen. Entstanden, denkt man sich, die Astrologie in Babylon. Und in Babylon gab es eine sehr ausgeprägte Gestirnreligion. Für die Babylonier war es gar keine Frage, dass die Sterne etwas sagen. Es war nur die Frage, was sie sagen. Das heißt, die Sterne waren die Botschaft der Götter. Und die Babylonier haben in Tausenden von Keilschrifttäfelchen aufgeschrieben, was die Götter wohl gemeint haben, indem sie gesagt haben, als das und das am Himmel war, war der Herrscher krank. Und dann hat man gedacht, gut, das ist ein Zeichen für Krankheit des Herrschers und wenn das jetzt wieder so ist, dann wird wieder etwas Ähnliches sein. Also Übersetzung der Sprache der Götter. Mhm. So kann man es sich entstanden denken.
Also wir müssen darüber, glaube ich, jetzt alle Mann richtig nachdenken und wir wollen das tun bei einem Stück Musik, das Ihnen zu Ehren, dem Zwilling Werner Schönecke zu Ehren, weil er das nämlich besonders gerne mag, jetzt auf unserem Programm steht, Walzerfolge, dritter Akt. Rosenkavalier Richard Strauss. Speziell für Sie, Dana Schönecke. Also es ist ja manchmal doch schade, liebe Hörer, dass wir nur Hörfunk machen und nicht die musikalischen Pausen dann auch so per Bild noch zu Ihnen transportieren können. Denn was sich hier eben abgespielt hat, während die Melodien aus dem Rosenkavalier erklangen, das hätte Sie vermutlich auch interessiert. Herr Schwelecker hat also zum Teil leidenschaftlich mitdirigiert und die Herren Niehenke und Prey haben das, ja man kann fast sagen, den Disput über die astrologischen Grundfragen oder das astrologische Eingemachte noch ganz heftig fortgesetzt. Die sollen das jetzt auch gleich weitermachen, denn Herr Niehenke, Sie haben ja auch ein Horoskop für Hermann Prey mitgebracht, ja, der kein Zwilling ist, sondern Sie sind vom Sternbild her ein Krebs.
Ja, und auch da, bei Ihnen, Herr Prey, habe ich mir gedacht, wieder der Kontrast ist vielleicht das Beste, denn dass Sie Künstler sind, weiß ich. Das ist also nichts Interessantes. Also habe ich mir gedacht, was ähnelt, also welchem Beruf oder welchem ähnelt denn Ihr Horoskop nun mehr? Und bei Ihnen würde ich sagen, es ähnelt eigentlich einem gelehrten Horoskop. Es ist am ehesten, würde ich sagen, das Horoskop eines Gelehrten. Und warum? Nun, auf der einen Seite Zähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, aber auch, das sind ja alles Dinge, die man auch als Künstler braucht, aber auch Sachlichkeit und Nüchternheit. Das sind so Dinge, die mir bei Ihrem Horoskop sehr aufgefallen sind. Die Tendenz, die Dinge sehr genau zu nehmen. Ja? Dieses sehr genau nehmen heißt auch im Sinne von ernst sein. Also sehr ernst sein können, ernste Gespräche führen können etwa, was ja nicht jedermanns Sache ist. Es gibt ja Menschen, die sind sozusagen lieber immer, wie sagt die junge Generation, gut drauf. Und bei Ihnen würde ich eben sagen, die haben eine sehr starke Neigung, sich in ernste Themen zu vertiefen und mögen alles, nur nicht Smalltalk. Also Sie sind sehr darauf angewiesen, dass die Kommunikation substanziell ist, dass etwas Ernstes dabei transportiert wird. Das ist das eine. Nun habe ich mir überlegt, was sagt das nun über Ihre künstlerische, über Ihre Art, Kunst zu treiben? Und da habe ich mir gedacht, Sie sind eigentlich ja nicht jemand, so würde ich sagen, der sehr leicht, sehr weit aus sich herauskommt. Und das ist ja ein Stück weit ein Widerspruch zum Künstler. Und deswegen dachte ich mir so, Sie werden wahrscheinlich, wenn Sie auftreten, die Rolle oder die Figur sich da sehr intensiv eindenken und sich sehr also damit auseinandersetzen und werden es gut einstudieren. Und werden sonst, wenn es nicht gut einstudiert ist, schnell eher zu viel. Also ich denke, dass Sie jemand sind, der durchaus Lampenfieber haben kann. Und dann kriegen Sie zu viel, wenn es nicht gut einstudiert ist. So wie ich jetzt auch ein bisschen Lampenfieber habe, weil meine Rolle nicht so einstudierbar ist, so gut. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehe ich nun in Ihrem Horoskop etwas, wie soll man sagen, Spielerisches, etwas spielerisch-Elegantes. So die Fähigkeit, wie habe ich es mir hier notiert, damit es auch so gut reinkommt. Also einerseits spielerisch, aber dann andererseits auch von inneren Spannungen, sozusagen bunt, vielleicht auch manchmal ein bisschen derb eingefärbte Kreativität, sagen wir es mal so, also derb in Anführungsstrichen. Ja, also so drastisch sein können auch mal, wo ich mir so denke, das braucht man auch, um eine Rolle, oder also um als Sänger darstellen zu können, um das überhaupt rüberbringen zu können, was man da präsentieren muss. Und das zeigt sich auch in Ihrem Horoskop sehr gut und ich denke, das ist jetzt wieder etwas, was man sozusagen von außen sehen kann und das hat aber auch eine innere Facette in Ihrem Verhältnis zu den Geschlechtern. Also ich denke, dass Sie jemand sind, der besonders anspricht auf diese Spannung der Geschlechter, auf dieses weiblich-männliche Spannungsmoment, der sehr, wie soll man sagen, diese vielleicht auch ein klein bisschen diesen Kampf der Geschlechter oder so, der den spüren kann, erleben kann. Auch wieder denke ich, Sie müssen ihn ja auch künstlerisch darstellen. Wobei ich mir so überlegt habe, also die Art sozusagen der Präsentation, wie vielleicht Mick Jagger das auf der Bühne szenisch darstellen würde, die liegt Ihnen nun nicht. Ja, also Sie haben es dann schon eher lieber etwas, wie sage ich das jetzt mal richtig, gesittet oder also doch in gewissen Bahnen muss es bleiben, nicht so dieses totale sich ausziehen auch.
Herr Niehenke, wollen wir wieder an dieser Stelle mal Hermann Prey Gelegenheit geben, zu sagen, wie er das denn nun bewertet, was Sie ihm sozusagen als Charakterbild unterlegt haben. Bei dem Gelehrten hat er eigentlich freudig reagiert, ganz spontan, das hat ihm gut gefallen. Die Ernsthaftigkeit, die Sachlichkeit, auch das Lampenfieber hat er durch Kopfnicken bestätigt, so scheint es mir jedenfalls. Auch mit dem Vergleich zu Mick Jagger war er, glaube ich, einverstanden, also Mick Jagger will er nicht sein. Und naja, bei dem Verhältnis zu den Geschlechtern wurde er ein bisschen nachdenklich, war mein Eindruck. Lampenfieber stimmt, er hat sogar ein Buch drüber geschrieben, Premierenfieber. Ne? Also das,
das sollte ja mal Lampenfieber heißen, bloß der Titel war...
Hat Herrn Schönecke nicht gefallen.
Nein, das wäre, war vergeben.
Der Titel war leider vergeben, aber das entsprach eigentlich seinem Wunsch, Lampenfieber. Ja,
also gut, nicht? Damit lagen Sie dann auch richtig. Ja. Aber sonst, Herr Frey, einverstanden? Fühlen Sie sich
Ich muss entdeckt? Sagen, ich bin erstaunt. Ja, also ich meine, ich mit dem Gelehrten, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass ich einen Hang zur Perfektion habe, dass ich unheimlich gut einstudiert sein muss, dass ich unbegabt bin für Improvisationen. Also ich kann nur schwer im Augenblick etwas aus der Situation machen. Ich muss das vorher genau, das muss bei mir alles einkalkuliert sein. Das mit dem Kampf der Geschlechter, habe ich Sie nicht richtig verstanden. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, dass Sie eine besondere Sensibilität, ein besonderes Gespür haben für diese eigentümliche, wie soll man sagen, Spannung, die zwischen den Geschlechtern auch meinetwegen im Kennenlernen und im Austausch liegt. Also so wie ich das sehe, wird diese Spannung ja auch sehr häufig in allen Opern, überall eigentlich geht es ja ein Stück weit um diese Spannung. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass Sie sich besonders einfühlen können in diese, wie soll man sagen, in diese Hingabe-Forderungsspannung, dass Sie ein besonderes Gespür dafür haben, für diese Spannung zwischen Hingabe, also sich, wie soll man sagen, sich öffnen, vielleicht auch sich anbieten und dann fordern, vielleicht auch zurückweisen, reserviert sein, ich kann es schwer in Worte fassen, für dieses Spiel.
Also irgendwo auf der Mitte zwischen Orpheus und Don Giovanni, oder?
So naja, das war ja meine Frage, ich habe das nicht immer noch nicht so richtig begriffen. Wenn Sie jetzt vielleicht das so meinen, was passiert zwischen mir auf dem Konzertpodium, wenn ich ein so hochromantisches Zyklus von Liebesliedern singe und was passiert da im Spiel mit dem Publikum zwischen uns, diese Wellen?
Da hätte ich gern mehr zugesagt. Also zu dem, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt etwas eigentlich Privateres, sagen wir es mal so.
Ja.
Also ich meinte schon so das persönliche Verhältnis zu diesem Lebensbereich. Wobei, also ich drücke es vielleicht mal astrologisch aus, dass auf der einen Seite steht bei Ihnen ein, wie soll man sagen, ein forderndes, männlich aktives Eroberungsmoment und das steht in Spannung zu diesem Teil, der ja auch in jedem Menschen ist, der hingebungsbereit ist, anpassungsbereit, und wenn solche Spannungen im Horoskop sind, dann deutet das häufig auf Überschneidungen hin, dass es jemandem nicht gelingt, so recht sozusagen zu Potte zu kommen damit, die eine oder die andere Seite richtig zu leben, und es kommt zu Überschneidungen zwischen Forderndem und Hingebenden, was in Beziehungen manchmal sehr kompliziert sein kann, besonders wenn es direkt um sexuellen Kontakt natürlich geht, aber auch ganz allgemein. Und ich habe so das Gefühl, dass das so ein Thema ist, das sehr stark in dem Bereich der Musik, in der Sie zu Hause sind, auch thematisiert worden ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Sie dafür eine besondere Sensibilität haben, aufgrund einer eigenen Anlage. So würde ich das jetzt mal sagen. Ich würde gerne aber auch noch zu diesem anderen Thema, Verhältnis zum Zuschauer, das war nämlich auch etwas, was mich sehr bewegt hat. Wie stehen Sie eigentlich zum Zuschauer sozusagen? Und ich habe das Gefühl, dass der Zuschauer für Sie, also es gibt Künstler, die machen ihre Kunst und machen das für sich und dann ist es gut oder nicht und dann lassen sie es so. Und ich habe das Gefühl, Sie stehen in einem direkten partnerschaftlichen Kontakt mit dem Zuschauer. Sie benötigen ihn geradezu. Sie sind angewiesen auf die Resonanz. Sie brauchen ihn ein Stück weit auch als Spiegel für sich.
Sie haben das völlig richtig erkannt oder formuliert. Ich brauche das Publikum. Und zwar brauche ich das Publikum nicht nur, weil ich von dem zahlenden Publikum lebe, sondern ich brauche das Publikum auch für meine Leistung. Ich habe festgestellt in den letzten Jahren in steigendem Maße, dass die Qualität eines Abends, eines Vortrags von mir nicht mehr so sehr von meiner persönlichen Verfassung abhängt, sondern vom Publikum. Ich kann vom Publikum von einem bestimmten Publikum zu überdurchschnittlichen Leistungen getragen werden. Und das weiß immer noch, ich weiß nicht, woran
Resonanzboden.
Das liegt.
Wie kann man sagen, das Publikum als Resonanzboden?
Kommt mir eine Welle entgegen, die ich dann eben zurückgebe und dadurch schaukeln wir uns gegenseitig hoch sozusagen.
Ja. Dies führt dann eigentlich auch, wir werden nachher noch ein bisschen auch von Ihnen über Ihre künstlerische Seite ein bisschen mehr darüber noch hören. Vertagen wir auf die zweite Stunde, gleich haben wir Nachrichten, Musik bis dahin. Ich nehme nur an, Herr Prey, dass Sie ähnlich wie Werner Schönecke auch der Meinung sind, Ihr Urteil über die Astrologie, wie es am Anfang der Sendung gelautet hat, vielleicht unter dem Eindruck dieses Horoskops ein wenig revidieren wollen. Aber können wir nachher auch nochmal weiter erörtern. Eine der vielen Seiten von Hermann Prey, dem erfolgreichen Sänger, dem Star der Oper, dem Star des Liedes und eben auch dem Sänger von Popmusik, in diesem Falle Raindrops Keep Falling on My Head. Hermann Prey ist heute Abend in der Sendung Den Sternen in die Karten geschaut, bei uns zu Gast, obwohl er kein Zwilling ist. Zwillinge sind heute aufgerufen, aber leider ist er ein Krebs. Wir haben vorhin schon gehört, von welcher Eigenart er ist. Unser anderer Gast ist Werner Schönecke, Generalbevollmächtigter der Holzbrink Verlagsgruppe und ein echter Zwilling und vorhin in seinem Charakterbild auch schon beschrieben. Und die ganzen tiefen Erkenntnisse über beide Charaktere verdanken wir Herrn Niehenke, Peter Niehenke, dem geprüften Astrologen und dem ersten Vorsitzenden des Deutschen Astrologenverbandes und im Nebenberuf, das oder Hauptberuf, ganz je nachdem, Diplompsychologe, eine Tätigkeit, ein Beruf, der ihm sicherlich bei seiner astrologischen Tätigkeit auch hin und wieder helfen kann. Ich will für Sie, liebe Hörer, zur vorigen Sendung noch Folgendes sagen und auch zu den Zuschriften, die uns in den letzten Tagen erreicht haben, dass wir nämlich wieder vier Gewinner aus allen Zuschriften ausgelost haben, denen Professor Alexander Morin, der Astrologe aus der letzten Sendung, ein Horoskop erstellt hat. Und diese Gewinner sind Olivia Klauke in Barsbüttel, Elfriede Gramit in Celle-Wietzenbruch, Werner Ahlers in Rohrsen und Ella Lünzmann in Hamburg. Außerdem wollten wir ein persönliches Horoskop für ein neugeborenes Kind erstellen lassen, das während unserer Sendung am 27. April auf die Welt gekommen ist. Da aber in unserem gesamten Sendegebiet zu eben dieser Zeit kein einziges Kind das Licht der Welt erblickt zu haben scheint, also jedenfalls ist uns ganz bekannt geworden, deshalb bekommt nun dieses Horoskop Ines Gremmel zugeschickt. Ines ist nämlich am 27. April 85 um 1 Uhr morgens in Hamburg geboren worden, also immerhin am Tag unserer Sendung. Wer kein Horoskop gewonnen hat, trotzdem aber unbedingt eines erstellt haben möchte, der kann sich natürlich auch direkt an Professor Morin wenden, dann allerdings gegen Honorar. Die Anschrift: Professor Alexander Morin, Söge Straße 15 in 2800 Bremen 1. Und vielleicht können Sie ihn auch telefonisch erreichen, dann unter der Bremer Vorwahl 0421 32 40 10, 0421 32 40 10. Auch diesmal können Sie wieder an einer Verlosung teilnehmen. Jedoch gibt es ausnahmsweise mal keine Horoskope zu gewinnen, sondern Bücher, von denen wir hoffen, dass sie zum seriösen Teil der Literatur über die Astrologie gehören und über die wir uns dann nachher noch mit Peter Niehenke unterhalten werden, denn er hat natürlich als berufsmäßiger Astrologe ganz gute Kenntnis von der Literatur zu diesem Thema. Also, wenn Sie sich dafür interessieren oder uns auch sonst irgendetwas zu unserer Sendung schreiben wollen, dann können Sie sich an folgende Adresse wenden, an den NDR in 2000 Hamburg 13 und Sie sollten das Stichwort Den Sternen in die Karten geschaut dazu schreiben. Hermann Prey in einer älteren Aufnahme, will ich dazu sagen, mit der berühmten, der wohl allerberühmtesten Arie aus Mozarts Zauberflöte, der Arie des Vogelfängers Papageno. Herr Prey, auch da will ich Sie wieder sicherheitshalber fragen, noch einverstanden mit dieser Aufnahme zusammen mit Horst Stein? Oder?
Sie hat schon mehr dokumentarischen Charakter.
Sie hat sie immerhin, das will ich hier gerne den Hörern verraten, zwischendurch mal veranlasst aufzustehen oder ein bisschen noch mitzusingen. So.
Ja, immer wenn ich den Papageno höre, kann ich nicht still sitzen.
Wir auch nicht. In Wahrheit wollen Sie aber nur Ihren Pullover holen, weil es nicht sieht. Ne? Die Stimme muss geschont werden. Sie haben vorhin, Herr Prey, mehrfach, und ich will das jetzt nochmal aufgreifen, die Frage gestellt, ist das nun eigentlich Kunst, die Astrologie, oder ist es eine Wissenschaft? Herr Niehenke, Sie sollen mal antworten. Ist es Kunst oder ist es Wissenschaft?
Also mit Sicherheit werden Astrologen, Kollegen das ganz unterschiedlich beantworten. Und es gibt mit Sicherheit welche, die ganz entschieden in Anspruch nehmen werden, dass es eine Wissenschaft sei. Aber nach den Vorstellungen, wie heute Wissenschaft empfunden wird unter den etablierten Wissenschaftlern, kann man wohl sagen, dass es keine Wissenschaft ist. Es gibt allerdings sehr bekannte, prominente Wissenschaftstheoretiker, ich sage den Namen Paul Feierabend, die durchaus der Meinung sind, dass sich das System der Astrologie mit anderen, auch wissenschaftlichen Systemen, messen kann. Ich würde das als Astrologe vorsichtiger sehen. Ich würde sagen, Astrologie ist ein in Jahrhunderten bis Jahrtausenden angesammeltes Menschheitswissen, das der Astrologe möglichst kunstgerecht anwendet. Und er braucht dafür Gaben, die den Gaben eines Künstlers sehr viel verwandter sind als den Gaben eines Wissenschaftlers.
Also ich finde, Sie haben das sehr schön diplomatisch jetzt kombiniert. Es ist eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es ist wissenschaftsähnlich zumindest.
Aber er hat gesagt, der Akzent würde bei ihm, die Nadel würde bei ihm in Richtung Kunst.
Die Tätigkeit des Astrologen ist eher eine künstlerische, denn eine wissenschaftliche Tätigkeit.
Ich fand das sehr gut formuliert und definiert, was er sagt.
Also bei so viel Wissen, das da im Laufe von Jahrtausenden angehäuft ist, liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass es unendlich viele Bücher, wir haben für die Literatur ja schon kurz angesprochen, unendlich viele Bücher gibt. Und ich nehme an, Herr Schönecke, auch in der großen, weiten Holzbrink-Welt wimmelt es nur so von Büchern zum Thema Astrologie.
Gut, der Begriff Holzbrink-Welt ist mir neu, aber immerhin in den
Kosmos,
in den Verlagen, die zu unserer Gruppe gehören, gibt es natürlich eine Unmenge von Astrologiebüchern, vor allen Dingen im Taschenbuchbereich. Und ich verhehle nicht zu sagen, dass die alle sehr hohe Auflagen haben. Also jeder sucht sich doch sehr gerne da seine Zukunft heraus, sein Glück, weniger sein Missgeschick. Aber alle wollen doch gerne wissen, wie geht's denn weiter, wie wird mein Leben weiter verlaufen. Und das erklärt diesen Absatz dieser Bücher. Ich habe einmal nachschauen lassen im Moment, also in dem Großbuchhandels- oder Barsortimentskatalog, wie es im Fachausdruck heißt, gibt es über 200 Astrologiebücher, die nur über den Buchhandel liefer sind. Es kommen also die unzähligen Hefte noch dazu, die am Kiosk zu erhalten sind, die hier nicht registriert werden. Also 200 Titel, die Jahr für Jahr erscheinen in diesem Wahlsortimentskatalog und die man über den Buchhandel beziehen kann. Das war ein Zeichen, dass sich sehr, sehr viele Menschen damit beschäftigen. Und ich glaube, eigentlich ernstlich beschäftigen, nicht?
Wobei ja nur die Frage ist, Herr Niehenke, wenn man Astrologie als eine kunstvolle Wissenschaft betrachtet und sie ernsthaft betreiben will, kann man denn auf die eben erwähnten 200 plus unendlich viele Heftchen und so weiter Bücher eigentlich da unbesehen zurückgreifen? Oder reduziert sich dann eigentlich die ernsthafte, die seriöse Astrologieliteratur auf einige wenige Werke? Gibt es überhaupt Standard?
Ich würde auch gern ein bisschen, wie soll man sagen, diplomatisch zur Stellung nehmen. Ich denke, dass jeder das Recht hat, Astrologie zur Unterhaltung zu betreiben. Man kann auch Medizin und Physik zur Unterhaltung betreiben. Und dann wird man andere Bücher wählen, als wenn man sich ernsthaft mit einem Gebiet auseinandersetzen will. Es gibt astrologische Belletristik und die hat ihren Ort. Den will ich nicht in Frage stellen, obwohl ich den als Fachastrologe nicht für besonders toll halte. Es gibt sicherlich auch astrologische Pornografie, wie wir es gern nennen, Astropornografie. Das sind Bücher am Rande des Erträglichen, die so von falschen Dingen wimmeln, dass es einem Astrologen dabei übel wird. Und dann gibt es eben wirklich nur sehr wenige astrologisch hochqualitative Literatur. Sicher kann man unter anderem auch davon ausgehen, wer solche Bücher geschrieben hat. Also es ist sicher so, dass wenn jemand ein Buch geschrieben hat, der in anderen Bereichen sich schon als qualifiziert erwiesen hat, der weiß, wie man einen Gedanken klar aufbaut, dass der das auch im Bereich der Astrologie dann besser kann.
Ich wollte mal noch eine Zwischenfrage stellen. Der Werner Schönicke hat eben gesagt, dass diese Bücher auch, wie gesagt, Umsätze machen, dass es 200 verschiedene alleine in diesem Katalog gibt. Mir kommt das ein bisschen so vor, dass die Leute, die sich das kaufen, also es müssen doch mehrere, viele Menschen sein, die sich dafür interessieren. Das sind so für die doch, früher hat man die Bibel gelesen und heute hat man sowas. Irgendwie spielt das für mich schon so ein bisschen ins Religiöse hinein, der Hang, sich irgendwo anlehnen zu können oder sagen zu können, mein Schicksal ist eh bestimmt. Viele Leute sagen auch heute noch, mein Schicksal liegt in Gottes Hand, und die sagen dann eben, die das lesen, das liegt in den Sternen. Und irgendwo ist doch da, muss doch da eine Verbindung sein, nicht?
Ja, ich meine, geht das einher mit dem Hang zum Guru, der sich ja auch, oder zu irgendwelchen Sekten, ich würde auch nicht sagen, ja, frei religiös, sondern da muss man wahrscheinlich sagen, pseudo-religiös. Ist das eine Tendenz, die der Astrologie irgendwie zugutekommt?
Ganz zweifellos ist diese okkulte Welle, wie es Professor Bender nennt. Diese okkulte Welle hat natürlich auch Auswirkungen auf den Bereich Astrologie. Und ganz sicher, das lässt sich auch durch Untersuchungen belegen, spiegelt sich in dieser enormen, also wirklich überschwappenden Welle an Interesse für Astrologie, spiegelt sich auch eine Suche. Es ist die traditionellen Religionen sind nicht mehr attraktiv. Es gibt die,
das meinte ich eben, ne?
Es gibt eben die Suche nach Guru, und es gibt dann die Suche, Astrologie ist sozusagen eine Möglichkeit, nicht Guru und nicht traditionelle Religion und doch einen Halt zu haben. Sicher ist das ein Aspekt.
Ja, also ganz interessant ist, wenn man mal so die Titel sieht hier, ich nehme nur ein paar hier raus, Astrologie christlich, ein Buch mit 166 Seiten, Astrologie für Hunde und Hundefreunde, ein Buch von 158 Seiten, Astrologie, das falsche Zeugnis vom Kosmos, Astrologie als Wegweiser, Astrologie christlich. Dann gibt es eine Reihe von Büchern, die aus ganz speziellen Themen kommen. Das große Buch der Schiffsastrologie und Seemannsastrologie. Sehr viele Bücher beschäftigen sich natürlich immer wieder mit Partnerschaftsanalysen. Ich glaube, das ist für die Leute eben sehr wichtig, damit sie also einen richtigen Lebenspartner hier bekommen. Dann ist eine große Rubrik hier der chinesischen Astrologie. Also da haben wir heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Also es zeigt sich doch, dass also enorm viel an Spezialthemen innerhalb der Astrologie sich hier, was glaube Hermann auch nicht bekannt war, was sich hier darstellt. Nicht?
Mhm. Wie ist das überhaupt, weil das Stichwort der chinesischen Astrologie gerade gefallen ist und weil die Hunde auch eine Rolle spielen offenbar, gelten denn eigentlich die Signale oder die Zeichen, die man aus den Sternen ablesen kann, global, also für alle Menschen, unabhängig jetzt von Hautfarbe und Erdteil, und gelten sie auch eigentlich für Tiere?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich stehe ich in der Astrologie auf dem Standpunkt, dass nur die Erfahrung entscheidet und nicht die Theorie. Denn die Theorie ist brüchig. Wir wissen nicht, wie Astrologie funktioniert. Wir wissen auch nicht, wie wir sie uns vorstellen sollen. Wir wissen nur, dass da bestimmte Dinge täglich in der Praxis als Berufsastrologe merke ich, dass bestimmte Dinge gehen. Deswegen ist das eine Frage, die so nicht so leicht zu beantworten ist. Es kommt darauf an, auf welchem Standpunkt man steht. Wenn man sagt, Astrologie funktioniert, weil der Zeitpunkt eine Qualität hat, so sagen es manche Astrologen. Das heißt, jeder Moment, jede Sekunde hat eine Zeitqualität, in Anführungsstrichen. Dann gilt natürlich das Horoskop für alles, was dort seinen Beginn nimmt. Ob das ein Leben ist, ob das eine Firma ist, ob das ein Staat ist. Und insofern gibt es dann Firmenhoroskope und Staatshoroskope.
Ja, interessant, mal ein Holzbrink-Horoskop erstellen zu lassen für einen Niehenker. Die können vielleicht einer der nächsten. Haben Sie einen Hund dabei?
Ja. Was ist zum Beispiel, was spielt jetzt in Ihren Arbeiten, was spielt jetzt zum Beispiel der Stern von Bethlehem? Spielt der eine Rolle?
Der Stern von Bethlehem ist kein Stern gewesen, sondern das war eine Erscheinung, wenn man so will, am Himmel. Und es war eine Konjunktion von zwei Sternen mindestens mal. Nämlich von Jupiter und Saturn, eine große Konjunktion, die am Himmel auffällig ist, weil sie eben, wenn diese beiden großen Planeten zusammenstehen, ist es relativ hell.
Ja? Strahlt das bis in Ihre Arbeiten heute noch aus, diese Konstellation?
Diese damals? Konstellation wiederholt sich in einigen Jahrhunderten immer wieder mal. Also. Und es gibt so eine, wie soll man sagen, so eine Vorstellung, die dem Bereich der sogenannten Mundanastrologie angehört, also die Astrologie, die sich mit Weltereignissen beschäftigt, dass eben die Größen der Geschichte häufiger geboren werden, wenn im Moment der Geburt bei Ihnen speziell jetzt so eine Jupiter-Saturn-Konstellation etwa gerade aufging, weil das eine Konstellation ist, die für eine bestimmte Epoche oder so besonders charakteristisch ist. Ja.
Wir haben eben, liebe Hörer, davon gehört, dass es eine Fülle, eine kaum übersehbare Fülle von Literatur über Astrologie unter den verschiedensten Aspekten gibt. Und die große Preisfrage, Herr Niehenke, ist natürlich immer, welches Buch soll man sich denn nun überhaupt kaufen, wenn man sich für Astrologie interessiert und ein bisschen mehr darüber nachlesen und erfahren will?
Es ist sehr schwierig, nun ein spezielles Buch zu empfehlen. Das wäre auch ungerecht gegenüber den verschiedenen Autoren. Was ich empfehlen würde, ist, dass man sich an den, wenn man sich also wirklich ernsthaft mit Astrologie auseinandersetzen will, dass man sich dann an den Deutschen Astrologenverband wendet. Wir verschicken eine Literaturliste und dort sind einige Titel angegeben, die für ein ernsthaftes Studium relevant sind. Wenn man einfach nur so Astrologie zur Unterhaltung betreiben will, dann sind die Bücher, die angeboten werden, recht und schlecht. Ja.
Sie haben natürlich den Deutschen Astrologenverband nicht ohne Hintersinn erwähnt, als Verschicker von Literaturverzeichnissen oder Listen. Sie sind der erste Vorsitzende dieses Verbandes. Seit wann gibt es diesen Verband? Welchen Zweck hat er eigentlich? Und steht er konkurrenzlos da oder befindet er sich in einem Spannungsverhältnis zu anderen Astrologenverbänden?
Den Verband gibt es nach dem Kriege wieder seit 1947. Und der Zweck dieses Verbandes ist, ganz grob gesagt, die Förderung der seriösen Astrologie. Es gibt ja in keinem Bereich, so wie in der Astrologie, eine Grauzone. Das liegt einfach daran, dass die Astrologie, da sie offiziell nicht anerkannt ist, auch gesetzlich nicht geschützt ist. Und das heißt, jeder, der das Schild Astrologe malt und sich an die Tür hängt, darf sich dann auch Astrologe nennen. Weder der Titel ist geschützt, noch die Tätigkeit. Man braucht nicht einmal ein Astrologiebuch gelesen zu haben, um sich Astrologe nennen zu dürfen und auch zu arbeiten als Astrologe. Wir sind in diesem Sinne also in einem juristischen Vakuum. Und dieses Vakuum versuchen wir nun von Seiten des Verbandes zu füllen. Zum einen, um das Bild der Astrologie sozusagen zu verbessern und zum anderen, um dem Klienten eine Richtschnur zu geben, an wen er sich wenden kann, wenn er seriös behandelt werden will.
Aber es gibt auch noch andere Organisationen.
Es gibt auch andere Organisationen, mit denen wir in freundschaftlichem Kontakt stehen. Wir haben etwa ein gemeinsames Grundsatzpapier, ein Thesenpapier erarbeitet, das auch beim DAV angefordert werden kann, in dem die vier Verbände sich auf grundsätzliche Vorstellungen über Astrologie geeinigt haben. Damit wollten wir dem Vorurteil entgegentreten, dass Astrologen total zersplittert sind und sich nicht einigen können. Die vier größten deutschen Astrologenverbände haben sich geeinigt.
Haben Sie einen Überblick eigentlich darüber, wie viele praktizierende Astrologen es in Deutschland gibt, in der Bundesrepublik gibt?
Nein, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt hauptberuflich tätige Astrologen, früher relativ wenige, hauptberuflich im Sinne von, dass sie auch überwiegend davon leben. Es gibt eine wachsende Zahl von berufstätigen Astrologen, was ich auch merke an Praxisgründungen, die dann auch anfragen beim DAV, welche Erfahrungen wir haben und so weiter. Ich merke daran, dass es also überwiegend davon leben. Es gibt eine wachsende Zahl von berufstätigen Astrologen, was ich auch merke an Praxisgründungen, die dann auch anfragen beim DAV, welche Erfahrungen wir haben und so weiter. Ich merke daran, dass es also eine wachsende Zahl von Leuten gibt, die sich niederlassen wollen, was sicher auch leider in Anführungsstrichen mit der Arbeitslosigkeit zu tun hat, speziell der Arbeitslosigkeit auch der Akademiker, die auf diesem Felde dann gerade so psychotherapeutisch, astrologisch auch sich manchmal niederlassen und hoffen dort einen Broterwerb zu finden. Aber was mir noch wichtig wäre zu diesem Thema, Status der Astrologie noch anzufügen, ist, Sie wissen ja, dass wo immer Sie sich betätigen wollen in dieser Gesellschaft, selbst wenn Sie Friseur sind, müssen Sie einen Schein haben, dass Sie mir die Haare schneiden dürfen. Als Astrologe brauchen Sie den nicht. Und wir vom Deutschen Astrologenverband sehen nun unsere Aufgabe darin, ein gewisses Maß an Qualifikation zu garantieren durch eine Prüfung. Es gibt eine Prüfungsordnung, eine Berufsordnung und jeder, der sich also an einen Astrologen wendet, der geprüfte Astrologe der AV ist, hat A die Gewähr, dass das jemand ist, der zumindest mal die Grundkenntnisse nachgewiesen hat. Es gibt nämlich Astrologen, die die nicht einmal haben. Und er hat die Gewähr, dass er eine Berufungsinstanz hat, wenn jemand Mist produziert. Wir haben eine Ehrengerichtsbarkeit im DAV und jemand, der sich an die Berufsordnung nicht hält, kann zur Rechenschaft gezogen werden.
Aber gibt es nicht auch bei den Astrologen, gibt es da nicht auch solche, nennen wir sie mal, Naturbegabungen?
Natürlich.
Die irgendwie intuitiv irgendetwas erfassen und deuten, nehmen wir es mal an, ohne diese Literatur gelesen zu haben und ohne diese...
Ja, da würde ich Folgendes sagen.
Es gibt
natürlich
in jedem
Lebensbereich. Ich kenne zum Beispiel einen, der hat nie Augendiagnose gelernt, Der kann dir aber in die Augen gucken und empfindet, was dir fehlt und was, so müsste es doch auch vielleicht solche geben, die so,
ja, gibt es sowas? Gibt natürlich in jedem Lebensbereich, auch in der Medizin, sogenannte Naturtalente. Mhm. Und man kann auch nicht sagen, dass jemand, der die Prüfung gemacht hat beim BAV, ein guter Astrologe ist, genauso wenig, wie man sagen kann, jemand, der sie nicht gemacht hat, ist kein guter Astrologe. Wie in der Medizin gibt es Leute, die gut oder schlecht sind. Wir können nur so eine Art Mindest-, also eine Orientierungshilfe quasi geben, denn es gibt sicher sehr, sehr viele, die, obwohl sie keine Naturtalente sind, dennoch sich etablieren als Astrologen. Und das ist das Problem.
Also Sie würden sagen, die Leute sollen ein gewisses Basiswissen haben.
Ja, das muss man doch wenigstens nachweisen, dass man also nachweisen kann, dass man wenigstens ein Horoskop berechnen kann.
Richtig. Herr Niehenke, ich will Sie mal was fragen, weil das gerade vor mir liegt. Das kann man, das ist also ein kleiner rechteckiger Zettel, da steht drauf Horoskop Charakteranalyse DM5. Und dann wahlweise Horoskopprognose für 6 Monate, kostet auch 5 Mark. Gewünschtes bitte ankreuzen. Und dann muss man da ausfüllen, Geburtsdatum, Tag, Monat, Jahr, derzeitige Beschäftigung. Mit dem Zusatz, diese Karte erhalten Sie zurück. Und da steht noch quer dazu, nur zu Ihrem Vergnügen. Schreiben Sie bitte auf die Rückseite dieser Karte Ihr Geburtsdatum und so weiter. Und dann erhalten Sie innerhalb von 3 Minuten Ihren angekreuzten Wunsch. Also ich finde das ganz fabelhaft, nicht?
Haben Sie das von der Kirmes mitgebracht?
Dieses stammt aus einem Warenhaus in Norddeutschland, wo man das offensichtlich kriegen kann. Und dann nehme ich an, schickt man das irgendwo rein und dann hat man innerhalb von 3 Minuten...
Ich meine, der wichtigste Satz auf diesem Blatt ist nur zu Ihrem Vergnügen. Und es ist ja schön...
Ich dachte, 5 Mark wäre der wichtigste Satz.
Ja, für das Warenhaus ist das der wichtigste. Für mich ist der wichtigste dieser. Und es ist ja schön, dass zumindest das da draufsteht. Ja. Es gibt also für 5 bis 25, 40, 60 Mark Computerhoroskope verschiedenster Qualität. Das sind sicher einfach sozusagen total unsinnige Dinge für diesen Preis. Allein schon, weil die Geburtszeit gar nicht erfragt wird, kann man ja gar kein Horoskop erstellen. Die ist nicht das Wichtige. Die ist genauso wichtig wie alle anderen Angaben der Geburt.
Ne? Das reicht also Vulgärastrologie.
Absolut Vulgärastrologie.
Was mich dabei aber nur noch als zusätzliches Thema interessiert, gibt es eigentlich im Bereich der Astrologie und speziell jetzt, wenn es so um Computer, sogenannte Computerastrologie geht, auch etwas wie Datenschutz?
Ja, Augenblick, da müssen Sie jetzt ein bisschen auseinanderhalten. Ein Computer macht ja im Prinzip nichts anderes, als dass er die Berechnung, die ich sonst von Hand ausführe, per Computer ausführt. Und das ist der Ort des Computers. Da hat er seine Berechtigung. Ich selbst zum Beispiel, weil ich in Anführungsstrichen zu faul bin, mache normalerweise nicht diese schöne Zeichnung selbst, wie hier für Herrn Prey jetzt zum Beispiel, das ich gemacht habe, sondern ich lasse das einen Computerdienst rechnen, kriege dann die fertige Zeichnung und deute die nur noch.
Ja. Nee, was ich wissen wollte, ist Folgendes. Werden denn nun diese Daten, die da der Horoskopwillige abgibt, irgendwo aufbewahrt? Kriegt er dann hinterher...
Ich weiß nicht, wie...
Oder kommt ein Vertreter hinterher, wie
ich Heftchen da verkaufen? Die Adresse steht ja nicht darauf, wie diese einzelnen Firmen das handhaben, das weiß ich nicht, aber es interessiert sich ja niemand für diese Daten, weil das sind ja auch gar keine sensiblen Daten, da stehen die Geburtsdaten drauf, Geburtstag, Monat, aber Jahr, und die fallen ja nicht einmal unter das Datenschutzgesetz. Ja.
Aber wenn jetzt also auch noch andere Angaben gewünscht wären, was weiß ich, Name und Wohnort und Datum der Eheschließung und
vielleicht... Das ist eine Einkünfte Frage, die müssten Sie an diese kommerziellen Firmen richten, aber ich denke mir, Herr Knauer, dass Ihre Frage eigentlich auf was anderes zielt. Sie haben sicher irgendwo in den Unterlagen gelesen, dass der DAV eine Datenbank besitzt, eine Geburtsdatenbank. Und da wird es natürlich interessant. Wir haben also die Geburtsdaten berühmter Persönlichkeiten der Vergangenheit gespeichert für Forschungszwecke. Wenn also jemand astrologische Untersuchungen machen will, dass er mit diesen Daten arbeiten kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Herr Prey zustimmen würde, dass auch sein Datum in diese Datenbank aufgenommen wird. Und da sehen Sie, es kommt auf die Zustimmung an. Mhm. Bei lebenden Personen muss eine im Prinzip eigentlich eine schriftliche Zustimmung vorliegen, dass dieses Datum in die Datenbank aufgenommen werden darf. Bei Herrn Prey würde es dann unter Sänger aufgenommen werden. Und dann steht es eben forschenden Astrologen zur Verfügung, wie kann man den Sänger etwa im Horoskop erkennen.
Insgesamt aber würden Sie hier allen, die sich mit dem Wunsch nach einem Horoskop an Sie wenden oder an andere Astrologen Ihres Verbandes zum Beispiel wenden, garantieren können, dass das, was Sie an Angaben machen, die Sie ja brauchen, dass die vertraulich behandelt werden und dass die nicht dann auf irgendeine Art und Weise, was weiß ich...
Bei mir geht das sogar so weit, nun bin ich Psychotherapeut von Hause aus und nehme das sehr, sehr ernst. Bei mir geht das so weit, dass wenn jemand sagt, ich möchte das Horoskop von meinem Partner, von meinem Ehepartner haben, dass ich ihm das nicht gebe. Oder wenn er sagt, ich möchte das Horoskop meines Kindes, dann frage ich, wie alt ist das Kind? Und wenn das Kind über 14 Jahre alt ist, bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Kindes, dass ich das Horoskop überhaupt erstelle.
Gut. Dies war ein etwas bedächtiger und ernsthafter Ausflug in die Welt des Datenschutzes, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, denn niemand möchte natürlich gern, dass er mit dem, was er da an Vertraulichkeiten herausgibt, irgendwelcher Missbrauch getrieben werden kann. Wir wollen an dieser Stelle wieder eine kleine musikalische Zäsur machen. Herr Prey, Sie sind also wieder an der Reihe sozusagen, müssen hier nicht live singen, sondern wir sind in der glücklichen Lage, das auf Band zu haben. La Montanara. Ja, gefällt Ihnen?
Naja.
Es verbinden sich angenehme Erinnerungen damit, oder?
Ja, das ist schon ganz schön.
Nicht? Ja. Begleitet vom London Light Symphony Orchestra mit Chor, Leitung Werner Müller, es singt Hermann Prey. Montanara, gesungen von Hermann Prey. Wir haben in dieser Sendung, liebe Hörer, eine Menge über Hermann Prey gehört aus Astrologenmund, eine Menge über Werner Schönecke, den Generalbevollmächtigten der Holzbrink-Gruppe, auch aus Astrologenmund. Wir haben von Ihnen beiden selber, über sich selber, noch gar nicht so viel gehört, es sei denn, dass wir das Thema Astrologie und die Bedeutung des Horoskopes für Sie abgefragt haben. Herr Prey, deswegen sollten wir im Schlussteil der Sendung einfach von Ihnen noch über sich selber, über Ihre künstlerischen Pläne und auch über das, was künstlerisch hinter Ihnen liegt, reden. Greifen wir vielleicht mal eben noch das Lied La Montanara auf. Was ja bei Ihnen bemerkenswert zu sein scheint, mir jedenfalls zu sein scheint, ist die ungeheuer breite Palette, die Sie besungen haben oder mit der Sie gesungen haben. Das reicht eben vom Lied über die Opernarie bis hin zum Schlager oder zur Popmusik. Es soll mal bei Ihnen ein erboster Brief eines Hermann Prey-Fans eingetroffen sein, der gesagt hat, angeblich wörtlich geschrieben hat, Herr Prey, Sie haben eine goldene Stimme, warum versilbern Sie sie? Akzeptieren Sie solche Kritik? Beschäftigt die Sie?
Naja, jeder macht mal so seine kleinen Sündenfälle und ich habe diese Platte, es wundert mich ja nun, dass in unserer Sendung ausgerechnet so viel von dieser Musik hier ausgesucht wurde. Ich habe nur diese beiden Platten gemacht, die eine auf diesen Raindrops Keep Falling on My Head drauf ist und die andere ist diese, heißt Welterfolge der Jahrhundertwende oder irgendwas. Da habe ich mal so eine Platte, wo eben auch La Montanara drauf ist, gemacht. Es sind nur zwei Platten, die haben mich von den letzten 35 Jahren, in denen ich singe, haben sie mich vielleicht je Platte 3 Tage Zeit gekostet zum Aufnehmen. Und das ist auch der Stellenwert, den sie in meinem Denken einnehmen. Ich habe sie mal gemacht, sie sind ganz erfolgreich verkauft worden, aber wenn ich sie nicht gemacht hätte, würde mir genauso wohl sein.
Aber es ist, Sie haben gesagt, kleine Jugendsünde oder überhaupt mal so ein kleiner Fehltritt oder was immer. Aber wie beurteilen Sie denn eigentlich diese ja immer noch landläufige Differenzierung zwischen sogenannter E-Musik und sogenannter U-Musik? Ist das eigentlich wirklich zu trennen oder geht das nicht doch an irgendwelchen Stellen nahtlos ineinander über, sodass man sagen kann?
Ja, ich glaube schon, es gibt gute und schlechte Musik. Das sind auch immer die alten Sprüche, die man sagt dann und auch vor sich selber sagt, um sich zu entschuldigen. Ich muss sagen, ich habe das alles hinter mir gelassen. Ich habe dieses alles abgestreift. Ich werde immer orthodoxer. Ich komme immer mehr zurück zu meinem Schubert, zu meinem Schumann, zu meinem Brahms, zu meinem Bach und werde solche, wie ich schon vorhin sagte, Exkursionen nicht in Zukunft nicht mehr machen.
Schubert und da glaube ich wiederum besonders die Winterreise spielt in Ihrem künstlerischen Leben eine ganz besondere Rolle. Wenn ich mich da nicht ganz irre, haben Sie auch mal selber gesagt, ich möchte mit 65 auf der Bühne stehen können und immer noch die Winterreise singen können. Ist das in der Tat das zentrale Werk für Sie und das, was Sie auch inhaltlich, künstlerisch am allerstärksten beschäftigt hat und gebunden hat?
Ja, kann ich sagen. Es ist für mich, die Winterreise begleitet mich jetzt mein ganzes Leben schon. Sie ist im stetigen Wandel und Wechsel und es wäre schon, meine ersten großen Erfolg mit diesem Werk hatte ich 1954 in Wien Und damit begann so ein bisschen, möchte ich sagen, meine internationale Karriere mit diesem Konzert. Und es wäre schön, wenn sich dann eines Tages der Kreis auch wieder so schließen würde.
Sie haben, wir haben das ja vorhin kurz gestreift, Sie haben ein autobiografisches Buch geschrieben, Premierenfieber, und sich sehr ausführlich in diesem Buch mit der Winterreise beschäftigt und auch sehr ausführlich beschrieben, wie Sie sich diesem Werk genähert haben, wie Sie die Interpretation verstehen und anlegen. Und Sie haben dann am Schluss dieses Kapitels folgende zwei Sätze geschrieben, was jetzt die Reaktion des Publikums angeht. Minutenlanges Schweigen geht dem Schlussapplaus voran und viele Leute verlassen den Saal mit Tränen in den Augen. Und wenn ich mir die Frage stelle, ob dies allein Franz Schuberts Verdienst sei, so beantworte ich sie mit einem entschiedenen Nein. Was soll der Leser daraus folgern?
Ja, man muss also das ganze Kapitel kennen. Ich habe versucht, in diesem Kapitel nachzuweisen, beziehungsweise zu ergründen, worauf der Erfolg dieses Werkes beruht. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ein gewisser Wilhelm Müller, der diese oftmals so als banal abgetanen Gedichte mal geschrieben hat, die ja dem Werk zugrunde liegen, da einen wesentlichen Anteil mit hat. Und ich meinte, ich meinte das jetzt nicht auf mich bezogen, auf meine Interpretation, wenn ich das mit einem entschiedenen Nein beantworten will, sondern ich finde, dass Schubert ohne Wilhelm Müller dieses Werk ja nie geschrieben hätte. Richtig. Deswegen kann man Wilhelm Müller nicht genug preisen, aber heute meistens sagen sie, wenn Schubert nicht Wilhelm Müller vertont hätte, würde den kein Mensch mehr kennen. Aber umgekehrt, ohne Wilhelm Müller gäbe es auch keine Winterreise von Schubert. Und das muss man erkennen.
Herr Frey, ich habe das deswegen bewusst gefragt, weil es in den Rezensionen damals, als Ihr Buch gerade eben erschienen war, teilweise außerordentlich giftige Bemerkungen gerade über dieses Zitat gegeben hat, wo man Ihnen, nehme ich an, unterstellt hat, Sie hätten gemeint, also Franz Schubert schön und gut, aber was wäre Schubert ohne
Müller? Ohne mich, das so, meinte ich nicht. Ich meinte, was wäre Schubert ohne Müller?
Ja, so wollen wir das dann. Es ist zwar nach Jahren, aber wir haben es an dieser Stelle dann jedenfalls mal richtig gestellt, wie Sie diesen viel zitierten Satz verstanden haben.
Übrigens wird es immer noch gut verkauft, das Buch.
Ja, das freut natürlich den Generalbevollmächtigten der Holz-Verlagsgruppe, denn dieser Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, gehört auch zu Ihrer großen Familie. Ja, wie nennt man Gruppe, sagt man.
Gruppe.
Und diese Gruppe ist ja so vielfältig oder setzt sich zusammen aus so vielen Einzelunternehmen, dass es, glaube ich, einem schwerfallen muss, noch die Übersicht zu behalten. Aber das kann der Manager schön nicht.
Natürlich. Ja. Ich meine, wenn man fast 30 Jahre darin tätig ist, die Gruppe ist ja in diesen 30 Jahren erst entstanden, dann kennt man natürlich die Geschichte, kennt die Einzelheiten, kennt vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, die Personen, die diese verschiedenen Firmen leiten, die sie verantwortlich führen.
Ist es eigentlich richtig zu sagen, dass das Buch in Ihrem Unternehmen oder Konzern, das Buch im Mittelpunkt steht, vielleicht dann noch die Zeitung, aber auf jeden Fall nicht die viel beschworenen und zitierten neuen Medien?
Sicherlich verstehen wir uns als Medienunternehmen der Printmedien. Wir sind natürlich gezwungen, uns mit den neuen Medien auseinanderzusetzen. Ich will da jetzt keine Einzelheiten erzählen, aber die Unternehmensgruppe ist hervorgegangen aus einer Buchgemeinschaft, aus einer Reihe von sehr wichtigen und bedeutenden Verlagen, die zu dieser Gruppe gehören. Dazu sind dann heute natürlich ein sehr wichtiger Faktor der Gruppe die Zeitungen gekommen, die auch eine große Bedeutung haben.
Bedeutung haben, aber auch
haben werden, wir auch weiterhin haben werden.
Sie sind also nicht der Meinung, dass Zeitungen oder Bücher oder Zeitschriften auf so einer Art Aussterbeetat stehen könnten und dass es eines Tages dann nur noch die elektronisch verbreiteten Medien geben.
Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, werden das nicht erleben, dass die Bücher oder die Zeitung oder im Allgemeinen gesagt das gedruckte Wort die Bedeutung verlieren wird.
Was Herrn Niehenke sicherlich auch freuen wird, denn er hat vorhin ja schon ganz behaglich zugehört, als Sie die große Liste der astrologischen Literatur kurz gestreift haben. Und hier besteht natürlich auch die Chance, dass grundlegende Werke, die Sie vielleicht nochmal schreiben, Herr Niehenke, dann auch da erscheinen können.
Er schreibt doch gerade seine Doktorarbeit, nicht?
Ja. Was ein grundlegendes Werk in diesem Sinne wird.
Davon sind wir überzeugt nach dem heutigen Abend.
Ja, an für sich. Sie haben hier an diesem Tisch also zwei, glaube ich, zufriedene Kunden gewonnen, die ja jedenfalls ganz beeindruckt schienen. Aber ich will das zur Sicherheit nochmal nachfragen, Herr Frey. Könnte es nun passieren nach dieser Sendung, dass Sie beim Gang zum Friseur bei dem viel zitierten, vielleicht dann doch mit anderen Gefühlen diese Horoskope blicken, jetzt differenzierter und sagen, also das habe ich ja gehört.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, jetzt nach dem, was er mir heute gesagt hat, werde ich jetzt die Horoskope überhaupt nicht mehr lesen.
Das ist gut.
Richtig, ja.
Das
ja.
Lieber
das
die Witzseite.
Ja, ja, lese ich die Witzseite, ja.
Oder möglicherweise Handelsblatt oder sonst irgendein Erzeugnis.
Natürlich, Wirtschaftswoche oder sonst was, ja. Das solltest du
also
tun.
Insofern
ja.
hat es schon ja. eine wegen überzeugende der, Arbeit geleistet ja. hier, ja. was,
wegen,
was
auch
mich
wegen
betrifft.
Der kaufmännischen
natürlich,
Arbeit,
natürlich, ja, ja.
Und Herr Schönecke, Sie sehen das ähnlich, Sie haben lebhaft zugestimmt.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Es ist im Grunde vertane Zeit. Oder ein Amüsement, welches zur Kurzweil beiträgt, aber nicht zu einer ernsthaften oder annähernd ernsthaften Betrachtung. Ja. Aber was hier Herr Nierke gesagt hat, das war, lieber Herr, ich glaube, der ging es ja genauso. War schon nachdenklich stimmend, ja, ja. interessant, vielleicht sogar so etwas ein bisschen imponierend.
Ja, ich meine, Herr Frey, Sie sind ja auf dem Wege zu Ihrer Frau und ja. Möglicherweise wird die ja auch ein völlig neues, oder nicht völlig neues, aber doch immerhin etwas variiertes Verhältnis zu Ihrem langjährigen Ehemann haben, wenn Sie jetzt also auch die von Herrn Nierke ermittelten Charakterdaten nochmal so gebündelt vorgeführt bekommen.
Also ich glaube, bei unserem nächsten Spaziergang, lieber Hermann, werden wir darüber nachdenken, werden wir darüber sprechen.
Ja, 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 genau.
So, damit sind wir denn eigentlich auch schon weitgehend am Ende unserer Sendung. Allerdings will ich vorab Ihnen dreien sehr herzlich danken, dass Sie hier waren und dass Sie so angeregt und anregend über das Thema geredet haben. Dem Zwilling Werner Schönecke, der mit seinem Horoskop unter dem Arm wieder den Geschäften entgegeneilen wird. Herrn Nierke, dem Astrologen, der unseren beiden Studiogästen so richtig mal auf den charakterlichen Grund gegangen ist und uns, glaube ich, auch insgesamt ein paar interessante und ganz wissenswerte Informationen über die Astrologie im Allgemeinen gegeben hat. Und Ihnen, Hermann Frey, dem Sänger mit der sachlichen, ernsthaften, analysierenden und auch etwas kaufmännischen Ader im Charakter. Ihnen insbesondere wünschen wir natürlich ein Toi Toi Toi, denn das ist das, was die angeblich ja zum Aberglauben neigenden Künstler ganz besonders gut gebrauchen können für alle weiteren Vorhaben, für alle weiteren Premieren, die sie möglichst ohne nachhaltiges Fieber bestehen möchten. Und Ihnen, liebe Hörer, will ich sagen, dass in unserer nächsten Sendung, die am 22. Juni auf NDR 2 von 20.07 bis 22 Uhr stattfinden wird, als Gäste erwartet werden Ida Ehre, die Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele, und zwar aus Anlass ihres 85. Geburtstages, und der Hamburger Astrologe Hermann Mayer-Parn, der dann hoffentlich genauso interessant, nein, Herr Nierke, es wird schwer sein, es ist genauso interessant zu sein, wie Sie, aber auch
nicht
interessant
zu viel Blumen, nicht zu viel Blumen.
Zum Thema reden wird. Ja, ich hoffe, es war interessant für Sie, liebe Hörer, und falls Sie auch Zwilling sein sollten, dann hoffe ich, wissen Sie nun ein bisschen mehr über sich. Einen schönen Abend noch.